Wir glauben immer, wir handeln rational, aber also meine Arbeit und die vielen Jahre in der Beratung zeigen mir, wir sind eigentlich, wir stehen auch aus sehr vielen unbewussten, emotionalen, körperlichen Prozessen, die dann einfach wirken.
Gesund sein. Dein Podcast für mehr Gesundheit im Alltag. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur zweiten Episode mit Thomas Gartenmann. Thomas, guten Morgen, herzlich willkommen.
Guten Morgen, Stefan.
Schön, dass du wieder da bist. Wir dürfen unser Gespräch vom letzten Mal nochmal fortführen, denn ich finde, Transformation, das betrifft nicht nur das Individuum, sondern wir dürfen Transformation ja auch in Systemen denken. Die Gesellschaft, Organisationen, Familien bestehen eben aus mehreren Individuen. Und zum einen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir eben wissen, wie wir uns selber vielleicht transformieren können, wie wir selber über Transformation, unsere persönliche Transformation nachdenken können. Aber es gibt ja auch Implikationen, wie das zusammen mit anderen funktioniert, in größeren Systemen, was auch Kultur damit zu tun hat, was auch Sprache, gemeinsame Sprache damit zu tun hat. Das hatten wir beim letzten Mal auch schon angesprochen. Und ich habe noch mal kurz nachgedacht, bevor wir jetzt hier aufgenommen, gestartet sind, was ich vom letzten Mal noch so behalten habe. Und eine Sache, die mir besonders wichtig vorkam aus unserem letzten Gespräch, war, dass du gesagt hast, du hast erstens eingangs deinen eigenen persönlichen Weg sehr gut beschrieben und im Detail beschrieben. Und das hat mir bewusst gemacht, wie wichtig es ist, den eigenen Weg, die eigene Geschichte, den Lebensweg und wo man herkommt, wirklich gut zu kennen und sich mal Gedanken darüber zu machen, woher komme ich, was hat mich geprägt? Weil das hat uns ja sozusagen zu dem gemacht, wer wir heute sind. Das hat dazu geführt, dass wir ganz viele automatische, unbewusste Verhaltensweisen, Reaktionsmuster entwickelt haben, die natürlich heute bestimmen, wie wir leben und wie wir auch in Zukunft leben werden. Und das, da ein bisschen mehr Bewusstheit reinzubringen, fand ich enorm wertvoll zu verstehen, weil ich glaube, das ist ein riesen Hebel, ein fruchtbarer Boden, der dann da ist, von dem aus auch wirklich bewusst gesteuerte Veränderungen stattfinden kann. Und ich wollte dich fragen, ist das für Organisationen und Systeme generell, Familien vielleicht auch und ganze Gesellschaften und Nationen genauso wichtig zu verstehen, woher sie kommen?
Ja, auf der einen Seite wirst du, wenn du jetzt in der Organisation, bei der Familie ist es klar, also Familie ist natürlich, also sagen wir so, Zukunft ist auch Herkunft oder Herkunft definiert auch meine Zukunft und wenn ich die nicht kenne. Ich glaube, in der Familie passiert das automatisch, in Organisationen, die ja nochmal einen anderen Fokus und eine andere Zielsetzung haben als Familien. Das ist ja auch eine interessante Unterscheidung. Wenn ich jetzt in eine Organisation gehe, gehe ich jetzt in eine Familie oder gehe ich in was anderes und was ist das?
Mhm.
Aber in Organisationen ist es auch so, die sind ja stolz auf ihre Gründer und ihre Herkunft. Und ich hatte das Privileg, mit Organisationen zu arbeiten, die seit Hunderten von Jahren unterwegs waren oder Startups. Und dann, die erzählen aber auch ihre Geschichte, wo sie herkommen und wer sie gegründet hat und welche Krisen sie schon überwältigt haben oder bewältigt haben. Das gehört dazu. Ja, das ist dann mehr so im Kollektiven und das hat die gleiche Wirkung. Dann irgendwie eine Identität, da gehöre ich dazu. Aha, das sind wir. Wir haben damals das schon gemacht oder wir haben das neu erfunden und deswegen kann ich mich dann auch identifizieren als Mitglied dieser Organisation.
Das heißt, die Identität zu verstehen, ist auch für Organisationen oder mehr Menschensysteme, nenne ich es jetzt einfach mal, total wichtig. Ich sehe das zum Beispiel bei uns in der Familie im Kleinen, dass die Kinder mich auch gerne fragen, Mama, erzähl nochmal von deinem Opa. Oder Papa, wie war das nochmal, als du klein warst? Die haben allein schon da ein inhärentes Interesse, das so ein bisschen besser zu verstehen. Jetzt arbeitest du natürlich auch mit großen Organisationen, die sich auch verändern wollen, ja? Aus Veränderungsdruck, aus vielleicht ja verschiedensten Gründen. Ist Identitätsarbeit in diesen Organisationen immer der erste Schritt?
Nee, ich glaube Identität und verschiedene Identitäten, also über die verändern wir uns, also über das, was wir glauben, was wir sind. Aber ich glaube, erstmal würde ich sagen, lass uns vielleicht mal gucken, was ist eigentlich eine Organisation und was sind Menschen in der Organisation? Es geht ja eigentlich um die Menschen in dieser Organisation. Und ich glaube, die erste große Unterscheidung ist, und da war ich, also wenn ich so zurückgucke, als ich anfing als Berater, was habe ich für ein Modell von der Welt gehabt? Dann glaubte ich damals an ein einfaches Input-Output-Modell. Ja, sehr stark wahrscheinlich beeinflusst durch die Industrialisierung und diese Vorstellung, dass wir so transaktionale, logische Systeme haben. Und das ist es ja nicht. Also das sind lebendige, soziale Systeme. Das ist schon mal wichtig. Das heißt, die gehen nicht linear irgendwie, du machst eine Anweisung, dann passiert's. Das kann passieren, aber sie reagieren auf Bedeutung, auf Beziehungen, auf Muster, die gar nicht so bewusst sind. Das ist schon mal wichtig, glaube ich, so als Kontext zu sehen.
Ja.
Und wir glauben immer, wir handeln rational, aber also meine Arbeit und die vielen Jahre in der Beratung zeigen mir, wir sind eigentlich, wir stehen auch aus sehr vielen unbewussten, emotionalen, körperlichen Prozessen, die dann einfach wirken. Und hier ist auch nochmal zu unterscheiden, bin ich gestresst und ist das System gestresst oder bin ich in Verbindung und kann durch diese Relaxedheit meines Nervensystems auch anders mich verbinden und kreativ sein. Das ist für mich eigentlich das Erste zu verstehen. Was ist das für ein Gefühl, für ein Klima, für eine Atmosphäre, wenn ich reingehe? Ja, da kriegst du ja ein Gefühl. Und unser Hirn hat ja eigentlich die Aufgabe, uns überleben zu lassen. Also das stellt sich die ganze Zeit die Frage, bin ich sicher? Gehöre ich dazu? Kann ich was machen irgendwie, wo ich gesehen werde oder einen Beitrag leisten? Also das ist so irgendwie so ein klappendes Grundprogramm, was da läuft. Und wenn wir jetzt da drinnen uns bewegen, interessiert mich ja halt als Erstes, ist das ein entspanntes Bewegen oder ein gestresstes Bewegen? Meistens kommst du als Berater ja dazu, weil da Stress ist und du hast die äußeren Bedingungen beschrieben. Wir haben eine Polykrise, also ich kann gar nicht alles aufzählen, was an Dingen gerade jetzt im Konflikt sind, schwierig sind, anders sind. Und wenn ich eine Organisation bin, gilt es, mich da anzupassen. Ja, und das Dritte ist vielleicht, jedes System versucht sich zu stabilisieren und diese Anpassung, da gibt es natürlich auch einen Widerstand gegen Veränderung, weil ich möchte ja irgendwie mich stabilisieren und sicher sein. Und dann haben wir so diesen Mix an dem Punkt.
Und du hast jetzt gerade zum Beispiel sehr schön über dieses Klima gesprochen. Und ich habe das jetzt so verstanden, dass das Klima, also wie gut die Individuen in diesem System sozusagen miteinander verbunden sind, wie das ineinander greift, wie gut das Kommunikationssystem vielleicht innerhalb so einer Organisation auch funktioniert, dass das sozusagen eigentlich die Basis ist, damit sich vielleicht Menschen überhaupt aus dieser Stabilität raustrauen, oder? Um einen Veränderungsprozess mitzumachen. Was würdest du sagen, ist für ein System, also für eine Organisation jetzt in dem Fall, die Basisarbeit? Zu sagen, okay, heute sind wir das, damit wir aber weiterhin überleben können und als Organisation relevant bleiben, müssen wir uns zu einem bestimmten Punkt hinbewegen. Was sind dann so die ersten Schritte, die ersten Maßnahmen, die man ergreift, damit Transformation überhaupt gelingt?
Ja, wenn ich dir jetzt zuhöre, da sind schon so zwei Sachen gekommen. Erstens, damit wir überleben müssen, also wenn das mein Narrativ ist, habe ich natürlich eine ganz andere Energie. Und was müssen wir machen, damit wir, das ist schon Narrativ, da baut sich schon Druck auf. Also wenn du so kommunizierst und reingehst, guck mal die Krise, wir müssen jetzt alle die Maßen gehen weg. Und das kann eine Realität sein. Also das will ich nicht.
Ja.
Und es gibt Systeme, die unter Stress extrem gut überleben. Also wenn du den Ukraine-Krieg nimmst, dann sind die kreativ und am Überleben und keiner hätte gedacht, dass die so weit kommen.
Ja.
Ich glaube, in Organisationen, außer es brennt jetzt und man muss Entscheidungen treffen, dass das Überleben gesichert ist. Also das ist die erste Frage. Wo stehst du? Ja, bei Veränderung, wo stehe? Kann ich anerkennen, dass wir vielleicht eine absolute Krise haben und es ist der Umsatz zusammengebrochen? Was auch immer. Da muss man gucken und sicherstellen, dass das Überleben gesichert ist. Wir dann zur Kultur gehen und sagen, was können wir machen, dass wir nicht unsere Systeme und uns gegenseitig in Stress triggern, sondern dass ich aus einer inneren Ruhe, vielleicht sogar einer Raumhaftigkeit heraus agieren kann. Also das fängt bei mir an und das fängt bei den Führungskräften an. Elternschaft des Systems, wird ja gern gesagt. Man guckt auf die Führung, was machen die? Und die Hauptaufgabe von Eltern in meiner Lesart ist eben, Raum zur Verfügung zu stellen, weil das Kind noch nicht die Kapazität hat, die Emotionen zu verdauen. Die Eltern haben eine Übersicht, die haben mehr Erfahrung. Und das kann man schon übertragen auf Organisation. Also im besten Fall hat das Leadership die Ruhe, hat die Übersicht, hat auch die Kompetenzen. Aber erstmal diese Kompetenz, sich selber zu regulieren und dann mit Ruhe zu kommunizieren, sagen, wir haben das verstanden, was heute ist, wir können es benennen und wir wollen. Und wir sind eigentlich mit einer Überzeugung, Begeisterung, wir wollen dahin, das ist der Weg. Und da gibt es eine sachlogische Seite, was sie machen wollen, was die Vision ist, was die abgeleitete Strategie, und da gibt es eine psychologische Seite. Extrem wichtig.
Extrem.
Ich weiß noch so in den Anfangsjahren, dann war immer so a sense of urgency und burning platform und all das. Natürlich, das ist das, was Leute wirklich treibt zum Überleben. Ja, und da ist mit Angst und dann bewegst du dich. Und sobald die
Aber
Angst,
da ist man nicht unbedingt kreativ.
Doch, kann man sehr. Also ich will das nicht, nein. Also ich glaube,
okay, schließ dich nicht
extrem,
aus.
Extrem kreativ. Aber du machst es dann nicht mehr, wenn die Gefahr weg ist. Also meine Großmutter konnte noch ganz viele Gedichte auswendig. Die hat immer eins auf die Finger gekriegt, wenn sie es nicht gelernt hat. Die hat aber Gedichte nicht gemocht. Ich liebe Gedichte und ich mache das freiwillig und ich setze mich damit auseinander. Das ist einfach eine andere Energie und eine andere Art, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen.
Ja.
Und wie schön ist es, wenn wir es schaffen, in einem Raum gestalten zu können. Und ich glaube jetzt, dass wir wirklich durch diese Polykrise eingeladen werden, genauer hinzugucken, weil viele Dinge, die da getriggert werden in uns, das sind ja ganz alt angelegte Geschichten, die verarbeitet sind. Also da, wenn du das Thema Trauma nimmst, dann gibt es natürlich auch in der Kultur selber Traumata und in den Familien, die gemeinsam was erlebt haben, Traumata, die werden natürlich aktiviert. Und in der Organisation genauso wie in der Familie.
Und warst du schon mal in einer Organisation unterwegs, in der du das gemerkt hast, hier wird irgendwie ein altes Trauma aktiviert und die operieren jetzt wieder nach dem Schema von damals? Also in familiengeführten Unternehmen beispielsweise.
Als Berater, was uns völlig überrascht hat, das war eine Pharmafirma, eine weltweite Pharmafirma. Und wir haben so eine Länderanalyse gemacht. Potenziale von Ländern und wie man sich aufstellt. Und dann waren sie in einem Land in Südamerika nicht vertreten. Wir haben das angeguckt und haben gesagt, ey, das ist Potenzial, warum seid ihr denn? Ja, wir sind da irgendwie in den 70er, 80er Jahren sind wir von den Großhändlern so beschissen worden und da hat der CEO damals gesagt, da gehen wir nicht mehr hin und das geht. Und dann hat man sich nicht mehr angeguckt. Das war klar, Argentinien, wenn einer gesagt hat, hey, da hat es doch Potenzial. Nee, also da gehen wir nicht hin. Das heißt, da gab es. Und das ist ein gutes Beispiel, das ist ja wie in der Familie. Ich mache eine Erfahrung, die schmerzhaft, Overload produziert und dann entwickle ich eine Strategie, eine intelligente Strategie und sage, mit den wenigen Ressourcen, die ich habe, ich glaube, das will ich nicht mehr, deswegen mache ich es jetzt so. Und dann gehen wir, weil das unbewusst gespeichert ist, gehen wir da gar nicht mehr hin. Und in Organisationen ist das auch so. Ja, dann kommt irgendwann hat es mal eine Logik gegeben und da sagt man, Argentinien ist nicht das Land, dann wird es akzeptiert. Und ich glaube, dieses frisch hingucken und immer wieder die Fragen stellen und kritisch reflektieren, warum haben wir das damals gemacht und können wir es heute anders machen?
Ist das noch aktuell? Ja?
Genau. Die Lösungen von gestern sind die Probleme von heute. Und deswegen in Organisationen immer wieder frisch hinzugucken, die Daten anzunehmen, die Annahmen dahinter zu reflektieren, das ist das, was Leadership auch ausmacht oder Management ausmacht.
Ja, das ist ein super tolles Beispiel und es bringt mich natürlich auf ganz viele, ich sag mal, Annahmen und Gründe auch auf den anderen Ebenen, ob es jetzt in Familien ist, ja, dass die Eltern gewisse Entscheidungen für sich getroffen haben aus gewissen Gründen, die sie dann wünschen, dass ihre Kinder sie die genauso übernehmen oder aber auch Gesellschaften, ja. Ich meine, Außenpolitik ist, glaube ich, ein sehr spannendes Thema, was ja auch gerade komplett einmal umgeworfen wird und werden muss, Kannst du da auch irgendwie noch so ein Beispiel finden, jetzt vielleicht auch in dieser Zeit? Weil ich finde, das ist ein ganz guter Moment eigentlich, um auch darauf zu schauen, wie auch wir als Deutschland, als Nation geopolitisch im Kontext irgendwie reflektieren müssen. Wer sind wir heute? Wer waren wir vor 20 Jahren? Gelten die gleichen Entscheidungen immer noch?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil das ist jetzt wirklich nicht mein Gebiet.
Ja.
Expertise.
Ja.
Aber ich glaube, die psychologischen Regeln gelten. Ich glaube, es braucht Vertrauen. Ja, und Vertrauen ist, ich halte mein Wort.
Hm.
Vertrauen ist, ich bin kongruent im Auftreten und dem, was ich mache. Und jetzt gibt es Politiker, die das beste Beispiel dafür sind, dass sie nicht kongruent sind, dass sie nicht ihr Wort halten, dass sie konstant eigentlich den besten Deal wollen. Und ich glaube, das ist nicht eine gute Beziehung, sondern das ist ein Machtgefälle und da wird gespielt und das wird auf die eine oder die andere Seite, wird es da andere Strategien geben. Und da gibt es Alternativen dazu und also unter Druck Werte zu leben, ist so viel besser, als darüber zu sprechen, wie toll wir sind, sondern ich finde, da zeigt sich erst, ob Werte auch wirklich als Werte gesehen werden, wenn ich bereit bin, dafür einen Preis zu zahlen. Und wenn ich das auch unter Druck mache.
Ja.
Und in Organisationen gilt das auch. Also wenn du plötzlich unter Druck bist und anfängst, deine Lieferanten oder deine Geschäftsbeziehungen über den Tisch zu ziehen und so, glaube ich, ist das nicht nachhaltig, weil das werden die Leute nicht vergessen. Dann ist es eine reine Transaktion und dann das nächste Mal wirst du halt über den Tisch gezogen. Oder ich habe ein anderes Verhältnis dazu und ich sage, eigentlich sind wir ein System, das über Zusammenarbeit Potenziale viel besser nutzen kann. Und da komme ich natürlich als Führungspersönlichkeit auch in diese Dilemma, wo ich vielleicht ein Quartalsresultat liefern muss, gleichzeitig Werte habe, gleichzeitig persönliche Werte, gleichzeitig Familienwerte, wenn das ein Familienunternehmen ist, oder Firmenwerte. Und das auszutarieren, da braucht es auch Raum und Zeit, dass ich nicht aus dem Stress heraus was mache, weil ich sage, ich muss jetzt irgendwie überleben, sondern sich gerade in diesen Zeiten die Ruhe zu nehmen. Und das funktioniert natürlich besser, wenn ich vorher schon mit meinem Management-Team das übe, eine gemeinsame Sprache habe und Referenzen zu Erfahrungen sagen, hier, das kommt mir so vor, das wollen wir doch machen.
Das heißt, Transformationsprozesse sollte man sozusagen auch eigentlich wirklich aktiv und nicht reaktiv angehen, richtig? Also diesen, weil Kultur, du hast es gerade auch gesagt, ja, in stressigen Situationen, in stressigen Zeiten, wenn dann die Zeit eigentlich fehlt, die richtigen Entscheidungen zu treffen, die richtigen Maßnahmen irgendwie umzusetzen, ist man ja dann eigentlich schon ein bisschen zu spät. Würdest du sagen, dass solche Prozesse Unternehmen, die merken, ich glaube, im Notfall wären wir jetzt nicht gut vorbereitet, dass sie einfach schon anfangen, an diesen Themen zu arbeiten, bevor es irgendwie kritisch wird?
Na, ich glaube, jetzt ist es so oder so kritisch. Also es ist ein bisschen, wann pflanze ich den Baum? Ja? Vor 10 Jahren war es super gewesen, aber heute ist heute und heute kann ich einen Baum pflanzen. Also das ist für mich so eine Frage der Haltung und geht erst einher mit dem Verständnis, was ist Kultur, was sind Nervensysteme, die gestresst sind? Kann ich da einen Einfluss nehmen? Was ist meine Rolle als Führungspersönlichkeit, als Leiter von einer Organisation mit der Verantwortung? Wie will ich das machen? Vielleicht kommt man dann in der Reflexion darauf, dass, was wir jetzt Kultur nennen, das ist ja irgendwie die Summe allen Verhaltens unter Stress oder Nicht-Stress, aber auch eigentlich ein Nervensystem, das skaliert wurde. Ja, wir sind kleine Nervensysteme und die werden irgendwie skaliert. Also was ist die Fähigkeit dieses Konstrukts? Dass ich sage, das ist wichtig. Ich persönlich, das ist eine Überzeugung von mir, das ist schwierig, viel schwieriger. Aber das ist natürlich etwas, was nicht so leicht zu kopieren ist. Also eine tolle Kultur, eine vertrauensvolle, flexible, anpassungsfähige Kultur ist natürlich ein Asset. Das ist, da habe ich, wenn ich jetzt mal so als Berater agiere oder argumentiere, dann habe ich natürlich einen Wettbewerbsvorteil.
Das verstehe ich. Und ich meine, es gibt ja da draußen, also zumindest ich auch in meiner Arbeit habe das sehr oft mitbekommen, ne, es wird irgendwie ein Kulturwandel angestrebt und gewollt. Und dann werden auch ganz viele Dinge gemacht und kommuniziert. Aber manchmal funktioniert es dann eben doch nicht. Und ich finde total spannend, einmal zu fragen, weil du mit deiner Erfahrung das wahrscheinlich auch öfter gesehen hast. Einmal in dem Fall, wo es funktioniert hat und einmal in Fällen, wo es auch vielleicht nicht so gut funktioniert hat langfristig. Was ist denn ausschlaggebend dafür, dass solche Initiativen wirklich fruchten? Also was ist effektiv? Wahrscheinlich ist es nicht, ist die Antwort nicht für jedes Unternehmen dasselbe, aber vielleicht kannst du das in seiner Qualität irgendwie beschreiben.
Ja, erstmal gibt es genug Studien von renommierten Beratern, die zeigen, dass 70% plus von solchen Projekten eigentlich nicht funktionieren. Und du hast jetzt schon Sprachbilder verwendet. Funktionieren ist ja eher eine Mechanik. Ja? Also wenn ich aus dem Bild komme, was sehr viele, also ich war da auch ein starker Verfechter von Logik, von Analysen, von einer klaren Kommunikation, die runterkaskadiert wird. Und ich muss auch ein bisschen lachen, weil ich glaube, da habe ich einfach die Komplexität und die vielen Dinge, die so ein lebendiges System ausmachen, noch nicht verstanden. Also das heißt, verstehe ich das erstmal und kann ich als, und das fängt Führung oder Veränderung fängt eben oben und bei mir an. Also wer ist da in der Verantwortung? Welches Team ist in der Verantwortung? Wie wirken die jetzt? Wo wollen die hingehen? Also das wäre für mich mal der Ansatzpunkt. Die Bereitschaft des CEOs auch bei sich zu gucken, weil da, wo sie sind, ist ja auch eine Konsequenz von seiner Führung. Oder er ist neu dazugekommen und sagt sich, wie mache ich das jetzt? Habe ich die Erfahrung oder hole ich mir diese Erfahrung rein, dass ich das Thema so definiere und mir Zeit gebe, dass das nachhaltig dann auch umgesetzt wird? Das ist sicher mal so das Erste.
Mhm.
Weil die Führung wirklich unterschätzt, wie viel, wenn sie das vorlebt, das nachgemacht wird. Das gilt ja auch für Familien. Das, was du deinen Kindern sagst, ist eins, aber das, was wirkt, ist, wie du es machst und deine Fähigkeit zu regulieren, selbst regulieren und sie zu regulieren, ist für mich eigentlich der Hauptteil, was in der Familie passiert. Also das können wir nicht immer und ich bin auch ausgerastet. Aber daran zu arbeiten, dafür eine Sprache zu finden, Erlebnisse zu finden, die wir referenzieren können, eine Gemeinschaft zu bilden, wo wir auch uns austauschen darüber und nicht nur auf der Sachebene Dinge vorantreiben. Also wenn du mal so ein Management-Meeting siehst, das 90% sind Inhalte. Da wird entweder eine Agenda abgearbeitet oder was auch. Mag ja richtig sein, aber wo hat es Platz für Begegnung, für Persönliches? Und ist es dann am Abend, geht man trinken und geht essen und das war's? Oder habe ich da auch Kapazitäten und setze meine Ressourcen dafür ein? Und das ist das Erste, was es rauszufinden gibt. Also was habe ich was bringe ich mit bezüglich dem Verständnis von Kultur, von Transformation? Also wir reden immer gern von Veränderung oder Transformation. Das ist ja eine nachhaltige, unwiderrufbare Veränderung der Perspektive, die ich einnehmen kann. Für mich ist eine innere Transformation. Und wenn ich denke, die Transformation muss im Außen passieren, in den Ergebnissen, im Verhalten, dann bin ich natürlich an der Oberfläche von dem ganzen Prozess.
Ja, und versuche das Feld von hinten aufzurollen irgendwie.
Ja, ich glaube, es ist einfach eine Frage des Bewusstseins und des Verständnisses bezüglich dem, was ich da als Organisation bezeichne. Das ist ja wie, wenn du sagst, was ist eine Organisation, dann legt dir einer das Organisationschart hin und sagt, das ist unsere Organisation. Das hat schon viel Humor. Ja, wenn du die Kästchen nimmst und sagst, das ist es. Und so ist die Hierarchie. Das ist eine von vielen Möglichkeiten, die Organisation darzustellen. Und sicher die schlechteste. Schlecht ist schon wieder eine Bewertung. Also die wenig hilfreiche, wenn ich über die Dynamik und die Veränderung der Organisation nachdenke.
Ja.
Ich kann mich noch gut erinnern, in den 90er Jahren war es dann halt so, dann haben wir die Organisation geändert und gehofft, dass da irgendwas passiert.
Genau.
Ja.
Und was war denn so, vielleicht hast du da auch ein gutes Fallbeispiel, was war denn so das, was in der Vergangenheit super gut funktioniert hat, was ihr vielleicht auch gar nicht so antizipiert habt, was so gut funktionieren würde? Also gab es für dich in deiner Karriere irgend so einen Aha-Moment, wo du gedacht hast, also das ist ja toll, wie sich das entwickelt hat, das hätte ich nicht gedacht?
Ich habe immer wieder gelernt, und das ist ja das Schöne, dass man mit wirklich tollen Menschen zusammenarbeitet. Und ich hatte einen CEO in Deutschland, der hatte das Programm bei mir in der Schweiz mitgemacht und ist dann CEO in Deutschland geworden. Und das war eine Organisation, die über zwei Mergers zusammengeführt wurden und die sich eigentlich spinnefeind waren, weil die waren vorher Wettbewerber. Und die Meinung in der Organisation war, das wird nicht funktionieren. Und er war so begeistert und er hat sich hingestellt und wirklich davon erzählt, wie er sich transformiert hat und was er gelernt hat in den Sachen. Und einer dieser Learnings, das war ganz lustig, hat er immer gesagt, und als ich dann wir hatten das damals roten Knopf genannt, also als ich meine roten Knöpfe verstanden habe, da habe ich erstmal, also die Dinge, die mich triggern, im Sinne von, dann bin ich im Stress. Da hat er davon offen gesprochen. Ja, das war fantastisch. Das war das eine, das hat eine unglaubliche Wirkung gehabt, weil die Leute immer, die kamen zu uns in die Workshops, sagen, ich möchte diesen roten Knopf, also das möchte ich verstehen und lernen. Also der Chef redet die ganze Zeit davon, das möchte ich auch.
Cool.
Das zweite war, dann kam er und sagte, ach, nee, also unser Leadership-Team, das muss das alles durchmachen, das muss dieses Training erstmal machen, die müssen das machen. Und ich so, das waren irgendwie 40, 50 Leute. Also das ist ja ein Riesending, die erstmal trainieren zu Trainern. Und sagt er, ja, das ist jetzt Leadership-Training. Das ist, und wir so, wow, die Ambition finde ich toll, aber bist du dir sicher? Und willst du so, ja, das mache ich jetzt. Also das ganze Mittel, also Management plus Mittelmanagement wurde da trainiert. Und das hat so einen Effekt gehabt, dass die Leute ihre eigenen Leader da gesehen haben, wie sie auf dem Thema vermittelt haben, was eigentlich nicht ihr es war, ja, ihre eigenen Erfahrungen da reflektiert haben. Und das war so eine tolle Dynamik. Und in all fairness, nicht jeder dieser Leader war da begeistert und einige sind dann da auch irgendwo abgeschwirrt. Aber das ist Teil von solchen Prozessen. Also da ist nicht jeder dabei, aber die Mehrheit ist dabei und du kriegst die Veränderung über dieses Vorleben. Und ja, das war über 1,5, 2 Jahre und die sind immer noch dabei. Also das ist ein konstantes transformatives Momentum, was du in die Organisation reingibst, weil du immer wieder neue Challenges hast und du dann...
Und irgendwann wird es zur Identität, ja, diese Transformation an sich. Diese
dieses Auseinandersetzen damit, das ist dann Teil von der Kultur, das machen wir. Wir legen den Wert auf diese Kultur. Also dieses wirklich Integrieren, das ist toll. Das ist also wirklich, da geht mein Herz auf, wenn ich das sehe und ich sehe immer noch Posts von denen und die machen das also wirklich toll.
Und es ist ein perfektes Beispiel dafür, dass Transformation in einem System vor allen Dingen dadurch entsteht, wenn die einzelnen Spieler des Systems sich sozusagen transformieren, oder?
Ja, und schon auf eine Art orchestriert. Also ich glaube, es ist nicht so, jeder macht, also es ist so ein Balanceakt. Eine Sache, die wir in den Workshops machen, das haben wir auch in der Arbeit entdeckt. Also ich kann mir eher so strukturiert und runterdeklinieren, kam ich an. Und dann habe ich mir irgendwann mal überlegt und habe gesagt, ich glaube nicht, dass man Kultur per Order die Mufti verordnen kann. Das hat bei mir als Kind schon nicht funktioniert. Das funktioniert bei meinen Kindern auch nicht. Also was können wir machen? Und dann sind wir hingegangen und haben gesagt, ciao, wir bieten euch so viel an in diesen 2 Tagen Workshops. Sucht doch durch etwas aus, wo ihr sagt, wow, das könnte ich mal ausprobieren. Eine Verhaltensänderung. Das irgendwie habe ich jetzt eine Einsicht gehabt und die Einsicht allein bringt ja auch keine Veränderung, sondern wenn ich eine geplante Tat oder ein geplantes Experiment oder irgendwas dahinter daraus mache, lass uns das mal ausprobieren. Und dann haben wir auch noch Teams gebildet innerhalb von diesen Workshops, das waren immer so 12, 14 Leute, haben wir so 2 Teams gebildet, die sich nach dem Workshop dann getroffen haben und gesagt, du, Buddy, wie ging das jetzt, dein Experiment? Ja, super, ich habe alles umgesetzt oder nee, habe ich vergessen oder hat nicht. Ja, lass uns mal überlegen, was wir machen können. Ja, Fragen und wie. Und die Überzeugung war, dass wenn jeder der Einladung folgt und 2 die kleine Dinge ändert, ja, dann haben wir ganz viele kleine Schritte in der Organisation, aber die gehen in die gleiche Richtung, die zahlen auf das gleiche Ziel ein und dann haben wir Momentum.
Genau.
Und dann haben wir halt eine Serie von Workshops gemacht und nach jedem Workshop gab es dann wieder 2 neue Sachen. Also erst fängst du so mit Selbstwirksamkeit an und dann gehst du mit Wirkungsbewusstsein weiter. Also wie kann ich mich selber steuern, Verantwortung übernehmen, was heißt das? Wie gehe ich in dann Gespräche, wie bilde ich Beziehungen, was ist ein Commitment, was sind die fünf Antworten, die ich auf eine Anfrage geben kann, die bewusst sind, alles andere ist, versuche ich was zu vermeiden und. Und dann haben wir eine Sprache geschaffen, ein Erleben geschaffen, ein Framework vermittelt, ein gelebtes Framework, was in immer wieder ausprobiert wurde und dann irgendwann hast du so eine kritische Masse in der Organisation.
Genau, dann kommt der Tipping Point.
Dann kommt der Tipping Point, genau, das ist so eine Logistikkurve, am Anfang passiert gar nichts und dann plötzlich machst du und dann geht's hoch. Und dann setzt du halt immer wieder Themen drauf und das heißt, ganz wichtig, diese emotionale Seite, da muss die Führung schon irgendwo von begeistert sein. Also begeistert, den Spirit zu haben, das voranzutreiben.
Und vorzuleben, ja.
Allein sachlogisch kriegst du das nicht hin. Also es ist schon eine Kopf, Herz, Hand, wie Pestalozzi sagt. Also die Emotion und die Bewegung muss dazu stimmen.
Ja, und ich finde es nochmal sehr spannend, so aus dieser systemtheoretischen Brille mal auf sowas zu schauen, weil du hast vorhin zum Beispiel schon gesagt, wir müssen verstehen, dass solche Systeme ja nicht linear funktionieren. Ich glaube, das ist extrem wichtiger Schlüsselpunkt, um zu verstehen, wie Systeme funktionieren. Also linear funktionieren sie nicht. Kannst du da noch mal ein bisschen tiefer reingehen und erklären, was genau das bedeutet?
Ja, also wir sind ja so Kommunikationssysteme und Was ist kommunikationstechnisch möglich? Was an der meiner Wahrheit kann ich teilen? Worüber wird gesprochen? Welche Art von Konflikte, die ja meistens Beziehungskonflikte oder also es gibt wenig Sachkonflikte, die kannst du relativ einfach lösen. Und das sind häufig Beziehungskonflikte, sind Perzeptionen, die nicht über. Und habe ich die Fähigkeit, neugierig in die Position des anderen, die mal zu übernehmen? Und das fand ich so toll mit meiner Tochter. Der Unterschied zwischen Verstehen und Einverstanden. Für viele Leute ist Verstehen schon so schwierig, weil sie glauben, wenn ich es verstehe, dann bin ich dann einverstanden. Aber ich bin einfach neugierig, würde gerne die andere Perspektive sehen und vielleicht kann ich meine auch noch verändern. Ja, vielleicht können wir eine gemeinsame Perspektive in dem entwickeln. Also das heißt, wieder auf die Neurologie zurück, habe ich die Kapazität und die Ruhe, neugierig zu sein? Oder habe ich schon Angst, das ist angstbesetzt, schambesetzt, all das, was in Organisationen passiert, bin ich gut genug oder ich habe nicht die richtige Lösung, dass da gar kein Dialog, sondern nur eine Verteidigung stattfindet. Und es ist ja auch ein Maß dafür, wie konfliktfähig ist eine Organisation für die Kultur. Also lieben wir uns alle und sind alle freundlich, aber die Sachen werden unterm Teppich oder im Klo diskutiert. Also ein Maßstab ist, wie viel von den Dingen, die wirklich wichtig sind, sind dann auch in den relevanten Meeting angesprochen und besprochen? Oder sind die irgendwo offline? Ach komm, das nehmen wir jetzt offline und ich erkläre dir mal, warum wir das dann wollen. Und
aus meiner Erfahrung, was ich auch häufig gesehen habe, ist, dass es so Scheinkulturen gibt, ja, so Werte, die so kommuniziert werden, ja, so Kommunikationsregeln, wie gehen wir miteinander um, beispielsweise auch Verhaltensregeln, ja, wie machen wir Meetings, wie machen wir sie nicht. Und das emotionale Erleben ist dann aber eigentlich ein ganz anderes und gar nicht so wirklich im Einklang mit dieser, Kultur, die man sich so auferlegt hat irgendwie. Was ist da der Fehler?
Fehler, ich glaube, das wirkt halt nicht, weil wenn du über Kognition was steuern willst, also unsere Nervensysteme sind so viel schneller. Also wenn das Kind Angst hat, um bei dem Beispiel zu bleiben, weil es einen Hund gesehen hat, dann nützt nichts, wenn du sagst, du musst keine Angst haben. Dann wird das Kind sagen, okay, da kann ich jetzt nicht drüber sprechen, dass ich Angst habe. Dann verdränge ich das halt oder ich zeige es nicht, aber ich habe trotzdem Angst. Und in Organisationen gilt das natürlich auch. Also wenn ich irgendwie Regeln fürs Verhalten gebe. Vielleicht kann man das demonstrieren. Weißt du, ein Eisberg. Ja, ein Eisberg wird ja gern genommen als Modell für unser bewusstes Unbewusstes. Also oben hast du so Verhalten und Sprache und dann kommt so die Gedanken, Gefühle und dann unten die Beliefs, die Werte. Und die sind so ganz tief unten. Und wenn ich jetzt hingehe und sage oben, hey, Verhalten ändern, dann tippe ich den oben an, da macht der Eisberg so, der wackelt so im Wasser und da passiert gar nichts. Also wenn ich Veränderung möchte, dann muss ich schon tiefere Schichten ansprechen, den Schwerpunkt vom Eisberg finden, bei den Beliefs, bei den Werten, eine Sprache und ein Bewusstsein dafür kreieren, dass wir, was ist dir denn wertvoll in dem Ganzen? Was ist dir denn wichtig? Dann noch die, mit dem, was alles anfängt, verstehe ich Regulation, verstehe ich Koregulation, verstehe ich meinen eigenen Stress, kann ich damit umgehen, spüre ich den Stress von anderen, kann ich nicht über psychologische Sicherheit sprechen, sondern kann ich sie kreieren und empfinden. Ja, das macht einen Unterschied. Und damit fangen wir auch an. Also kriegen wir ein Gefühl in die Gruppe, wir sagen, wow, das fühlt sich jetzt anders an. Da habe ich richtig Lust, mit dran zu arbeiten.
Ja, und es fühlt sich, finde ich, dann auch so an, wenn man in der Basis dann so vereint ist, ja, und wenn man sich da gegenseitig versteht, dann kann man natürlich auch die Differenzen, die dann im Verhalten nochmal irgendwie sichtbarer werden, auch aushalten, besser aushalten, ja, weil man trotzdem weiß, man hat dann einen gemeinsamen Nenner, der da unten alles zusammenhält und dann ist das, was da drüber ist, auch vielleicht wiegt es nicht mehr so schwer. Zumindest
ja, also je empathischer ich werde, umso mehr kann ich die andere Position verstehen. Das heißt ja nicht, dass ich alles dulde. Es gibt dann schon Regeln, was geht und was nicht geht. Aber wie gehen wir mit Fehlern um? Da schreie ich den dann an und sage, das geht jetzt überhaupt nicht. Und sage, hey, das kann schon mal passieren. Das nächste Mal, was können wir machen, dass das... Also was ist auch die Fehlerkultur in dem Ganzen?
Ja.
Und da fängt es wieder bei mir an. Also ich komme natürlich aus einem Haushalt, da wurde schon geschrien, wenn irgendein Fehler passiert ist. Sehr kritisch und dann war mein Nervensystem natürlich sowas von sensibel auf Fehler. Erstmal bei mir, aber dann auch bei anderen. Also das ist dann sicher, meine ersten Mitarbeiter haben da auch drunter gelitten. Dann kriegst du Feedback und fängst an, dein Verhalten zu hinterfragen.
Und du hast vorhin schon ganz schön dargestellt, ne, es fängt mit Führung an und mit der Veränderung, mit dem Reflexionsprozess, den eine Führungsposition sozusagen einmal durchläuft und dann vorlebt. Und erst dann kann sozusagen das so runter trickeln. Wie versteht man dann auch die Entwicklung der Führung, der Führungsteams, der Führungspersonen auch als Entwicklungsgrenze, würdest du sagen? Also ist das so dein Verständnis oder deine Überzeugung auch?
Ja, ich glaube, das Bewusstsein der Führungscrew definiert, was möglich ist in der Organisation. Also wenn ich einen starken Belief habe als Chef, dass man eigentlich um Positionen kämpfen muss, wenn ich Projekte aufsetze, die gegeneinander laufen innerhalb von der Organisation, dann setze ich natürlich Regeln ein, wo jeder sagt, aha, so spielen wir hier. Ja, und das mal bewusst machen, sagen, was ist denn der Preis dafür? Bringe ich die Leute schon momentan zur Höchstleistung, aber man vertraut sich halt nicht. Könnte es ja das nächste Mal beim anderen Projekt sein. Also dann wird plötzlich Information und gewisse Kompetenzen werden dann gehortet und werden zur Waffe. Weiterkommen in dem Ganzen. Das kann eine sehr effiziente Kultur sein. Da kann die Bottomline eine Zeit lang stimmen, ja. Das ist halt die Frage, auf was gucke ich eigentlich und nach was richte ich das aus? Also die Daseinsberechtigung holen wir uns als Organisation natürlich, indem wir Geld verdienen. Aber was machen wir, wozu machen wir es, was ist unser Beitrag in dem großen Ganzen, ist natürlich eine wichtige Frage, weil das dann auch die Sinnfrage angeht. Natürlich dann auch Leute anzieht, die vielleicht in ihrem Wertekonstrukt da in Resonanz gehen.
Mir geht es ja vor allen Dingen darum, dass wir Organisationen oder Systeme, auch unsere Gesellschaft als, ich sag mal, Gesundheitstreiber auch denken, ja. Und mir gefällt dein Ansatz oder wie du darüber sprichst so sehr, weil ich finde, das hat so eine menschenzentrierte und auch irgendwie regenerative Qualität. Wenn wir das anstreben, du hast gerade, ne, die Sinnfrage in den Raum gestellt. Du hast auch schon oft gesagt, es geht um Beziehungen, es geht um Menschen, um Verbindung zwischen den Menschen in den Systemen. Und ob diese eben, und was diese eben vermitteln. Vermitteln die Sicherheit, ja, dann fühle ich mich besser. Vermitteln die, ich kann sein, wie ich bin und ich werde so akzeptiert und ich kann hier meine Talente einbringen. Dann kann ich das vielleicht viel einfacher tun, als wenn ich das Gefühl habe, ich werde hier nicht so gerne gesehen als der ich bin. Und das finde ich so enorm wichtig, dass wir im Grunde genommen diese, diese Organisationen als ja wichtige Lebensräume verstehen, wie wir als Gesellschaft uns wohler fühlen können, gesünder sein können. Und du hast jetzt zum Beispiel gerade auch schon Konflikte genannt. Und aus meiner Überzeugung sind vor allen Dingen Konflikte und die Konfliktkultur, die wir in Familien, Organisationen und der Gesellschaft so pflegen, so ein enorm wichtiges Element eigentlich in dem Ganzen. Weil, ja, ich kann dir das gar nicht so genau erklären. Du kannst es wahrscheinlich besser erklären, aber ich bin trotzdem total davon überzeugt. Was würdest du sagen, ne, warum sind diese Konflikte auch so wichtig? Zum einen für eine Gesellschaft, für eine Kultur. Und was unterscheidet vor allen Dingen auch eine gute Konfliktkultur von einer nicht so guten Konfliktkultur? Ich finde das total wertvoll, das einmal nochmal besser zu verstehen, weil das für mich im Kern so bedeutsam ist.
Du hast ein paar ganz wichtige Sachen gesagt. Also du hast ja mit Gesundheit angefangen. Und ich glaube, das Verständnis darüber, dass mein Nervensystem, wenn es konstant getriggert ist und ich im Stress bin, weil es mit meinem Immunsystem zusammenhängt, dass da zahle ich schon drauf ein, wenn ich Selbstregulation und Koregulation kann, also wenn ich mich runterregulieren kann und nicht im Stress bin, dann ist mein Immunsystem wesentlich besser unterwegs. Das zeigt sich dann immer, wenn die Leute in Ferien gehen und dann krank werden. Ja? Dann hast du den Stress nicht mehr, die ganze Adrenalin, das Cortisol, was du in deinem Körper rumsausen hattest, das ist nicht mehr da. Und dann also das ist, glaube ich, das Erste für die Gesundheit. Und das Zweite, wenn wir jetzt zum Konflikt kommen, ist für mich die Frage, fühle ich mich sicher? Habe ich einen Grund, von dem ich argumentieren kann? Oder ist jeder Konflikt schon existenziell, weil ich sowieso Angst habe? Also ich kann Konflikte sind gesund und zeigen, dass wir unterschiedliche Perspektiven auf die Welt haben. Und das ist eigentlich der Motor für Innovation und für Lernen. Also auf der individuellen Ebene glaube ich, das Geschenk, wo ich auch immer noch, wenn meine Frau mich aufregt, weiß ich, dass ich da was lernen kann. Ob ich das jetzt in dem Moment umsetzen kann, ist ein bisschen schwieriger. Aber das gilt natürlich auch für Organisationen. Also haben wir ein Grundvertrauen, eine Basis, in dem wir damit umgehen können. Also da merke ich, da ist einer getriggert, dass ich erstmal das ansprechen kann, dass die Person sich wieder entspannen kann, weil Frontalkortex ist limitiert. Die sind im Survival, also da versuchen, Konflikt zu lösen, ist relativ schwierig, geht nicht. Und das zeigt auch die Limitation an, wenn du, weiß nicht, aufs Internet gehst und sagst, die 7 Schritte oder die 4 Konzepte für Konfliktlösung, so musst du es vom Prozess her machen, ja, super. Aber wenn ich getriggert bin, dann habe ich das alles vergessen, dann funktioniert das nicht. Also ich brauche eigentlich in meinem Körper die Kompetenz, den Raum, dass ich sagen kann, ey, ich bin immer noch neugierig. Warum ist dir das wichtig? Aha. Und wir kommen vielleicht zu dem Schluss, dass wir einen anderen Wertesatz haben und deswegen und andere Linsen auf die Welt und deswegen sehen wir das anders. Und dann kann man vielleicht kreativ überlegen, wie können wir es lösen. Also die tollsten Konfliktlösungen sind eigentlich die, wenn ich das Ziel vom anderen verstanden habe, mein Ziel, und vielleicht finden wir da eine Lösung, dass ich dir bei deinem Ziel helfen kann und du hilfst mir bei meinem Ziel. Aber das setzt voraus, dass wir zwei kommunizierende Nervensysteme haben, die attuned sind, die spielerisch nach Möglichkeiten suchen. Und das gilt es zu trainieren. Ja, wenn du in eine Organisation kommst, wo Konflikt vermeiden das vorgelebte Element ist, und da gibt es einige Organisationen, die das haben, da musst du natürlich irgendwie erstmal gucken, wie du das langsam einführst und diese Sicherheit kriegst.
Und ich meine, es gibt ja dann trotzdem in der Konfliktlösung, gibt es ja Sachen, die, ich sag mal, besser sind und schlechter sind. Das heißt, ne, wir haben in der ersten Episode ja auch über mein persönliches Beispiel gesprochen, wo ich gesagt habe, ich bin da reingegangen und dann hat mich das richtig aufgeregt. Und anstatt das runterzuschlucken und einfach nur zu gehen, ne, hab ich gesagt, das hat mich jetzt geärgert und das finde ich irgendwie nicht fair. Und dann kommt es natürlich da in dem Moment auch darauf an, welchen Ton treffe ich. Ne? Verletze ich jetzt die andere Person? Löse ich negative Gefühle wie Scham oder so bei der anderen Person aus? Oder schaffe ich, meine Emotionen so zu kommunizieren, dass sie für die andere Person gut verträglich sind? Würdest du sagen, das ist so eine Schlüsselkompetenz, die man da anstreben sollte?
Naja, ich weiß nicht, gut verträglich. Also ich glaube, es ist diese Mischung zwischen empathisch auf den anderen eingehen und gleichzeitig authentisch zu sein. Also ich habe nicht den Anspruch, in allen Situationen perfekt zu reagieren, sondern manchmal bin ich halt, wie ich bin, ohne das. Jetzt haben wir nochmal eine spezielle Situation, das war ja ein One-Off. Ja, du gehst in ein Geschäft und du entscheidest dann, gehe ich da wieder hin oder nicht. In der Familie ist ja nicht so, dass ich sage, ich habe mir überlegt, aber mein Vater, meine Mutter gefällt mir nicht, ich will den eigentlich austauschen. Das macht ja manchmal, das Kind sagt, hey, die Eltern von den anderen sind so viel cooler.
Ja.
Also da geht das nicht. In Organisationen geht es ja auch ein bisschen schwieriger. Ja, natürlich kann ich Leute entlassen oder ich kann mich verletzen lassen und all das. Aber erstmal zu gucken, was ist denn da die Möglichkeit? Und inwieweit kann ich da auch Eigenverantwortung übernehmen und das nicht beim anderen abladen? Also es fängt ja schon wieder beim Selbstverständnis an. Also die Sprache, er macht mich total sauer oder sie hat mich hier auf die Palme gebracht, zeigt, dass ich nicht die Verantwortung für meine Emotionen übernehme, sondern die kreiere ich ja am Ende.
Wunderschön. Verantwortung ist ein super wichtiges Wort, finde ich. Ja, genau.
Also das ist eigentlich, wie sagen wir, das ist so the mother of all understandings, wenn wir anfangen in unserem Workshop. Was ist Eigenverantwortung? Bewusste und unbewusste. Ja, und dann gehst du in Organisationen rein und da kommt einer 10 Minuten zu spät und sagt, ja, sorry, weißt du, der Verkehr war so. Ja, und jeder nickt das ab oder was immer da als Entschuldigung ist. Das ist natürlich nicht gerade gelebte Eigenverantwortung. Und wie gehe ich damit um? Wie kann ich das als Lernmöglichkeit sehen, dass die Leute, also entweder mache ich es, in der Schweiz ist ja, wenn du pünktlich bist du zu spät. Also da bist du 5 Minuten vorher da. Und jetzt gibt es Leute, die das so verinnerlicht haben, dass sie fast einen Stressanfall kriegen, wenn sie zu spät sind oder andere zu spät sind. Also dann zu verstehen, hey, meine Angst projiziere ich auf dich. Das hat aber wieder mit mir zu tun. Gibt es Situationen, die situativ das erlauben? Natürlich kann ich mal zu spät sein. Ich bin nicht immer pünktlich. Aber ich strebe an, pünktlich zu sein. Und das ist mal in meiner Eigenverantwortung. Das heißt, einen wichtigen Termin beim Kunden, heute Deutsche Bahn oder Lufthansa, komme ich am Abend. Ich habe es zweimal erlebt, dass der Flieger ausgefallen ist oder die Bahn plötzlich stehen blieb. Ja, dann sage ich, okay, ich nehme mir die Zeit, das ist mir wichtig, das ist ein wichtiger Termin. Jetzt diese Wichtigkeit auf kleinere Sachen runtergebrochen, wie wichtig ist mir dieses Meeting? Wenn ich zu spät komme, informiere ich vorher schon, sage, hey, ich stehe im Stau, my bad. Wollt ihr später anfangen oder ist es okay? Aber dass die Leute, also das ist eine Art, Verantwortung zu übernehmen für mich und die Situation, in der ich bin. Damit fängt es ja schon an.
Ja, wunderschön. Danke für die Ausführung, Thomas. Und jetzt gehe ich nochmal ganz kurz zurück zu dem, was ich vorhin schon gesagt habe. Also ich verstehe die Organisationen und auch den Entwicklungsraum, den man da als Führungskraft präsentiert bekommt, als essentielle Wirkungsstätte sozusagen, dass wir auch gesellschaftlich irgendwie uns transformieren können. Ich meine, das ist ja auch dein absolutes, ich sag mal, deine Berufung, ja, dass du sagst, und ich möchte genau in diesen Systemen wirken, ja, und Transformation facilitieren und mit in Bewegung bringen, weil das brauchen wir als Gesellschaft. Was ist da so dein innerer Antrieb oder dein innerer Wunsch, was sozusagen durch diese Prozesse passiert? Wo würdest du unsere Gesellschaft gerne sehen?
Ich glaube, meine Überzeugung ist, dass ich im Kleinen einen Beitrag leisten kann. Es gibt einen Jesuitenpater, der mal beschrieben hat mit einer schönen Metapher, was er macht. Und diese liebe ich. Und die geht ungefähr so. Ich bin der Regen. Ich regne auf fruchtbaren Boden und dann wächst etwas. Ich bin der Regen. Manchmal regne ich auf Boden, da ist noch nichts, aber ich bereite ihn vor, dass vielleicht da etwas wachsen kann. Ich bin der Regen. Und manchmal regne ich auf Steine und nichts passiert. Aber das ist okay. Ich bin der Regen. Es freut mich, wenn jemand zu mir kommt und sagt, wow, das hat mich unterstützt. Aber ich will weniger und weniger das als Zielsetzung haben, dass die Leute sich da verändern. Und das ist mal meine Fantasie. Natürlich freut es mich.
Wunderschön, danke fürs Teilen.
Aber je weniger ich eine Erwartung habe, sondern ein Gespräch, in dem ich auch davon profitiere und vielleicht mit meinen Einsichten, meinen Perspektiven, meiner Art zu sein, einen Einfluss habe. Wie schön. Ja.
Das ist eine wunderschöne Haltung. Und durch das, was du gerade zitiert hast, auch wunderschön und poetisch beschrieben. Ich glaube, mit dem Bild kann auch wirklich jeder was anfangen, weil am Ende, wir können alle versuchen, der Regen zu sein, ne? Und zu versuchen, mit Wohlwollen der Regen zu sein, aber eben ohne diese Erwartung, dass dadurch, wenn was passiert, auch dafür zu sorgen, dass es uns auch nicht entmutigt vielleicht, ja? Dass es auch keine, ich sag mal, verkehrte Motivation irgendwie ist, entsteht, weil ich kann natürlich auch nicht immer wollen, dass andere sich verändern, nur weil ich das jetzt irgendwie anstoßen möchte. Ich glaube, das ist ja gar nicht der Punkt. Und ich glaube, das ist ehrlich gesagt ein sehr wichtiger Schlusspunkt auch, um den ganzen Sinn dahinter zu verstehen, um die Haltung, diese wertvolle Haltung dahinter zu verstehen. Wenn du den Menschen, die jetzt sagen, ich bin jetzt total inspiriert und ich will irgendwie auch Teil dieser Veränderung sein, wenn du den Menschen irgendwas mitgeben könntest, außer diesem wunderschönen Zitat, wäre da noch irgendetwas?
Ja, ich denke, also neugierig zu sein, sich inspirieren zu lassen, und wir sind ja in einer sensationellen Situation, die natürlich auch ihre Schattenseite hat. Also ich bin groß geworden, da bin ich wenn ich von einem Buch gehört habe, dann bin ich in die Bibliothek, dann musste ich irgendwie das bestellen oder die hatten es vorrätig und dann habe ich irgendwie 3 Tage später das gekriegt oder irgendwelche Literatur. Und heute haben wir zu allem Zugang. Das ist das eine. Das macht es aber auch schwierig, weil wir sind natürlich jetzt viel besser und gleichzeitig auch direkt informiert über all die Krisen, die passieren. Und dass wir den Fokus auch auf die Dinge setzen, die wir beeinflussen können, weil es gibt so viele Sachen, wo ich keinen Einfluss habe und ich kann es im Kleinen machen. Also diese kleinen Schritte, die ich in der Organisation, die versuche ich bei mir auch zu machen. Also jede Begegnung, unsere Begegnung. Wir haben ja ständig Begegnungen und das beste Trainingsfeld ist die Familie. Also wenn ich mal sagen kann, hey, da kriegen wir es jetzt richtig gut. Also da gibt es unglaublich viel Trainingsmöglichkeiten und da gibt es noch so viel Potenzial. Und es gibt halt von Bram Das gibt es einen Spruch, der mir noch gut gefällt. Er sagt, we all walk each other home.
Hm, schön.
Wir unterstützen uns in diesem Prozess. Und wenn ich das als Haltung nehme, ja, und sage, alles, was mir passiert, kann ja auch, ist eine Erfahrung. Wir hatten ja im Vorfeld mal drüber gesprochen, über Reisen und Erfahrung sammeln. Und das Leben ist weniger eine Zielerreichung, sondern wirklich auch eine Erfahrung. Und alles kann zu einer Lern- oder positiven Erfahrung werden. Und wir werden gechallenged. Also das Leben hat auch extrem viel Challenges aus meiner Sicht. Und je älter du wirst, umso mehr kommen. Ich hatte mal die Fantasie, irgendwann mit 40 habe ich es dann verstanden. Und dann ist es einfach, es ist nicht so. Ich weiß, man kann sich Challenges auch aussuchen und trainieren. Und da kommen wir dann in diese Bewegung vom Raum. Wie kann ich einen eigenen Raum schaffen? Und die Einladung für Zuhörer wäre, vielleicht mal Meditation auszuprobieren und zu sagen, hey, was nehme ich denn da eigentlich wahr bei mir im Inneren? Und es gibt so schöne Meditationsprogramme. Ich bin da Waking Up, bin ich ein absoluter Fan davon. 10 Minuten am Tag, ganz einfach. Meditieren, kann man 30 Tage so einen Versuch machen. Dann einfach mal sehen, vom Human Doing zum Human Being, 10 Minuten mal sein und zu sehen, kann ich meine eigenen Prozesse, was da in mir passiert, die Auflösung erhöhen, denen ein bisschen Raum zu geben, das zu verstehen und dann plötzlich merken, das hilft mir auch in anderen Bereichen.
Wunderschön, Thomas. Vielen, vielen Dank. Das war, also für mich persönlich wahnsinnig inspirierend, mit dir über dieses so komplexe Thema zu sprechen. Selbst die 2 Episoden haben ja wirklich nur dazu geholfen, das Thema mal anzukratzen und ich sag mal, die Leute zumindest in manchen Punkten ja darauf aufmerksam zu machen, wo man ansetzen könnte, zu inspirieren. Und ich würde sagen, ein wunderschöner Abschlusssatz wäre, let's all walk each other home.
Danke.
Vielen, vielen Dank, Thomas. Schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank.
Abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen und freue dich jeden Freitagmorgen auf neue Impulse. Ich lade dich herzlich ein, eine Bewertung dazulassen und den Podcast mit Menschen zu teilen, denen du einen gesünderen Alltag wünschst. Dich erwarten spannende Expertinnen und Experten mit frischen Perspektiven auf die wichtigsten Fragen rund um unser gesundes Sein. Du hast Feedback, Fragen oder Themenwünsche? Dann schreib mir gerne einen Kommentar oder eine E-Mail an stephanie@gesundsein-podcast.com. Danke, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal bei Gesundsein.